129 Freunde. Ein Feature aus dem Podcast-Kombinat.
Leipzig. 3 Jahre lang hat die sächsische Justiz gegen 14 Leipziger ermittelt, weil sie diesen die Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt hat. Grundlage für das Verfahren sollen Angriffe auf die rechte Szene gewesen sein. Auslöser für das aktuelle, zu Beginn von der Leipziger Staatsanwaltschaft und später an höchster Stelle in Dresden fortgeführte Verfahren waren 16 Vorfälle aus den Jahren 2012 bis 2014, bei denen Personen aus dem politisch rechten Spektrum von Vermummten beleidigt und attackiert wurden, sagte Oberstaatsanwalt Oliver Möller. Letztlich habe sich der Verdacht einer kriminellen Vereinigung aber nicht bestätigt.
Das war schon ziemlich. Also das hat uns auch von den Socken gehauen, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Christian Friedrich, Anwalt der Beschuldigten in diesem Verfahren.
Insbesondere nachdem wir dann mit vielen Mühen auch die Akteneinsichten bekommen haben und dann auch feststellen mussten, dass eine Vielzahl gesetzlich besonders geschützter Berufsgeheimnisträger, sprich Ärzte, Journalisten, Rechtsanwältinnen, etc., auch alle in Anführungszeichen Opfer dieser Überwachungsmaßnahmen, insbesondere des Telefonabhörens, gewesen sind. Also wir haben dann hier festgestellt, dass man lückenlos Telefonate mit unserer Kanzlei, mit dem Sekretariat, wo es auch um inhaltliche Fragen ging, nicht nur aufgezeichnet, sondern sogar verschriftet hat. Und dass man so weit geht, das war selbst für, sagen wir, sächsische Verhältnisse überraschend.
Ich wollte natürlich auch mit einem Betroffenen des Verfahrens sprechen. Selbstverständlich lief jeglicher Kontakt komplett anonym. Bis heute weiß ich nicht, mit wem ich da gesprochen habe. Ich weiß nur aus sicherer Quelle, dass es ein Betroffener war. Nennen wir ihn in dieser Folge ganz einfach Knut.
Es gab immer wieder so Hinweise. Es wurde mal eine Kamera gefunden in einem leerstehenden Haus. Da war nicht ganz klar, in welchem Zusammenhang die dort steht. Dann wurden immer mal wieder offensichtlich Polizeibeamte dabei gesehen. Also es wurde einmal gesehen, wie die wohl einen Peilsender an einem Auto festgemacht hatten. Dann wurde auf jeden Fall auch mal ein Peilsender an einem Auto gefunden. Also es gab da schon genügend Indizien oder so, die darauf schließen ließen, dass irgendwie Verfahren laufen oder ein Verfahren. Ich war natürlich überrascht und dachte mir, scheiße, was hängt da jetzt alles noch dran? Also es geht eben ganz, ganz schnell eigentlich ganz viel durch den Kopf. Gerade was so Telekommunikationsdisziplin und sowas angeht. Was hat man wann, in welchem Zusammenhang, mit wem wirklich am Telefon besprochen? War man vorsichtig genug? Und inwieweit geht das wirklich in den privaten, intimen Bereich rein und so? Das waren Gedanken, die zuerst kamen und natürlich auch Empörung. Scheiße, jetzt müssen wir uns kümmern. Anwälte organisieren und selber als Gruppe organisieren, Unterstützergruppen organisieren. Das kam dann alles so nach und nach. Aber am Anfang war schon natürlich die Überraschung.
Außerdem sitze ich für meine Fraktion im Fanprojektbeirat. Das ist sozusagen das Leipziger Fanprojekt, betreut 4 Vereine, darunter auch die BSG Chemie. Und darüber bin ich sozusagen auch in diesen Kontext angebunden gewesen.
Juliane Nagel von der Partei Die Linke, seit 2009 Stadträtin in Leipzig, seit 2014 Mitglied des Sächsischen Landtags.
Und ich habe tatsächlich vorher eine Information bekommen, bevor das Fanprojekt dann ja damals 2016 mit einer Pressekonferenz in die Öffentlichkeit gegangen ist, mit der Information, dass es eine große oder weiträumige Ausspähung von Fans, aber auch von einem Fansozialarbeiter gegeben hat.
Also wir haben verschiedene Anwälte. Nicht alle haben einen Fußballbezug, das muss ich auch dazu sagen. Mhm. Ich glaube, nicht unbedingt in der Sache jetzt, aber es gibt schon so strafrechtliche Themen im Rahmen von Fußballspielen, da ist es schon ganz gut zu wissen, wie die Szene und wie der Fußball an sich funktioniert und wie auch die Polizei agiert bei Fußballspielen. Ist vielleicht für einen Anwalt, der Szene nah ist, manchmal ein bisschen von Vorteil. Oder gerade wenn es dann auch in die Verhandlung geht, weil er einfach weiß, wie die Dinge funktionieren, ne? wie das System funktioniert, welche Werte, Regeln und Normen da halt so bestehen. Also im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass das von Vorteil ist und auch positiv, da einen Strafrechtsanwalt zu haben oder eine Anwältin, die dann auch wissen, über was sie sprechen.
Es ist nicht lediglich eine reine Anwaltsbeziehung, oder ich bin nicht lediglich als Anwalt da reingewachsen. Das kann ich da ganz offen bekennen, das bekenne ich auch sonst. Ich selbst bin schon, ja, auch aufgrund meines nicht mehr ganz so jungen Alters schon seit Jahrzehnten in Leutsch bei der BSG, bei der ursprünglichen alten BSG noch Ende der 80er Jahre war mein erstes Spiel dort, dann auch die Zeiten mit dem FC Sachsen und auch dann bin ich auch nach Neugründung der BSG Chemie da treu geblieben.
Ein wenig war in meinem Fall, dass die Abhörmaßnahmen, also es war ja wirklich eine dreijährige, beim ersten Verfahren eine dreijährige Laufzeit des Ermittlungsverfahrens und in der Zeit, in der ich quasi über einen Beschuldigten mit abgehört wurde, es ist übrigens auch lustig gewesen, also standen dann so Sachen drin, dass ich heute Zahnschmerzen hatte und so. Aber in der Zeit war ich noch keine Landtagsabgeordnete. In der Zeit war ich Stadträtin und es hat auch andere Stadträte betroffen und die genießen halt keinen besonderen Schutz.
Betraf eigentlich auch alle Leute so zur gleichen Zeit, die da in dem ersten Verfahren betroffen waren. Die haben alle, gab es den Brief und dann hat sich so nach und nach rausgestellt, wer alles noch diesen Brief gekriegt hat. Und da hat man das dann quasi schwarz auf weiß gehabt. Das war die Spekulation darüber gab es natürlich schon Wochen, Monate vorher auch schon. Man war sich eigentlich immer ziemlich sicher, dass man in irgendeiner Form, dass so ein Verfahren da läuft gegen eine generelle Szene. Und wen das jetzt betrifft, war nicht klar. Und hatte dann an dem Tag, als der Brief im Briefkasten war, natürlich dann die Gewissheit, ja. Also lustige Geschichte nebenbei ist, dass sich viele von den 12 oder 14 Leuten aus dem ersten Verfahren erst durch diese Bekanntwerden, dass es das Verfahren gibt, überhaupt erst kennengelernt haben und über den Weg gelaufen sind, aber zum Beispiel nicht mal die Namen voneinander wussten oder sich dann alles erst im Laufe der Auseinandersetzung mit dem Verfahren ergeben, als man dann nochmal zusammen an einem Tisch gesessen hat und überlegt hat, scheiße, wie gehen wir jetzt eigentlich mit dem ganzen Ding um? Der erste Moment war halt wirklich so ein bisschen ernüchternd, so wie, oh, okay, jetzt bist du davon auch betroffen. Fuck.
Einfach mal nur den Gesetzestext. Ich will ja hier um Gottes Willen nicht eine Jura-Vorlesung halten. aber wenn man sich einfach mal den Gesetzestext einfach nur anguckt, wo drinne steht, dass man mit einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren, das ist halt das Maß, ne? Es geht halt von unten bis dann schlimmste Fälle oder Wiederholungstäter ganz nach oben, eine Vereinigung gründet oder sich an einer schon bestehenden Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist. So, das ist der ganze wesentliche Text. Also, ich gründe entweder eine Vereinigung oder ich werde Mitglied der Vereinigung, deren Zweck ist die Begehung von Straftaten.
Einerseits liegt diesem oder lag dem ersten 129-Verfahren, in dem es 14 Beschuldigte gab, was von 2013 bis 2016 lief, dem lagen eine Handvoll, ich meine 7 Straftaten zugrunde, in denen oder bei denen Teile der Beschuldigten oder alle Beschuldigten angeblich aktiv geworden sein sollen. Und das sind fast ausnahmslos tatsächlich Angriffe auf Neonazi-Wohnungen, Läden oder tatsächlich handgreifliche Angriffe auf Neonazis. Also das ist sozusagen der Ursprung des Verfahrens laut Justiz oder Polizei. Aber natürlich ist das Verfahren dann bei hauptsächlich antirassistisch aktiven Fußballfans, bei Ultras und einem Fansozialarbeiter gelandet und ist somit unweigerlich ins Fußballmilieu geschwappt. Und man könnte sich natürlich jetzt hinstellen und sagen, es ist kein Zufall. Diese Fanszene ist den staatlichen Behörden, allen voran der Polizei, tatsächlich auch ein Dorn im Auge. Und das ist kein Zufall, dass es sozusagen so zusammengetroffen ist, ne? Und in der öffentlichen Wahrnehmung, die man ja auch noch hat, ist es natürlich am Ende so gespiegelt gewesen, dass Fußballfans und sogar ein Fansozialarbeiter irgendwie kriminell gewesen sein sollen.
Das stand drin, Strukturermittlungsverfahren, § 129 eingestellt, gab es eine Woche später nochmal einen Brief, da stand dann noch drin, was für Maßnahmen gegen eine Person selber eingeleitet wurden. Und das war dann eigentlich der Brief, der fast noch ein bisschen schlimmer war. Weil erstmal, wenn eine Ermittlung stattgefunden hat und eingestellt, das ist das eine. Mhm. Aber dann stand halt drin, dass du ein halbes Jahr lang abgehört wurdest und dass es punktuell auch Observationen gegenüber deiner Person gab. Und das war zumindest bei mir der Fall. Ich wurde halt auch observiert. Und da, das war dann schon das, was ein bisschen krasser wog, als überhaupt die Tatsache, dass es ein Verfahren gibt. Weil da wurde es dann halt wirklich, da wurde es dann halt persönlich, ne? Dann ging es halt sehr in die Tiefe. Und hinsichtlich Arbeitgeber, Familie, Freunde, was auch immer, habe ich mir persönlich zu dem Zeitpunkt keine Gedanken machen müssen. Ich war quasi nur ich selber. Ich hatte jetzt keine Verpflichtung gegenüber irgendjemandem, auch Arbeitgeber oder so, waren quasi alles in meinem Umfeld, war ich tätig, sodass das eigentlich da auch bekannt war. Und die Leute da einen eher supportet haben, als dass man da irgendwie Schiss haben musste. Es gab andere Leute, es gab jemanden, der war im öffentlichen Dienst. Der hat sich da, glaube ich, schon mehr Sorgen gemacht.
Noch deutlicher zu machen, ich muss ja noch nicht mal eine konkrete Straftat begangen haben in dieser Gruppe. Es muss noch nicht mal passiert sein. Alleine schon, dass es eine feste Struktur gibt, da reichen meistens einfach drei Leute, ja, die sich alle irgendeinem übergeordneten Ziel unterordnen. Und dieses Ziel könnte in der Begehung von Straftaten liegen. Da bin ich letztendlich schon in diesem 129 drinne. Das reicht im Grunde genommen aus, um dann Maßnahmen wie Telekommunikationsüberwachung, Funkzellenabfrage, sprich das herausfinden, wo ist denn diese Person jetzt, während sie telefoniert, während sie eine Nachricht schickt, über die Abfragen der Funkzellen. Das geht bis hin zur Wohnraumüberwachung, das geht hin zu Observationen, wo eben die Polizei den lieben langen Tag hinterherfährt und minutiös aufschreibt, was ich gerade tue, was ich anhabe, wie ich mich bewege, bis hin auch zu Abfragen finanzieller Verhältnisse bei der Bundesanstalt für Finanzdienste. Welche Konten habe ich? Welche Geschäftskonten habe ich? Mit wem habe ich wie zu tun?
Zu dem Zeitpunkt irgendwie eine ganze Reihe von Straftaten gegen vermeintliche rechte Organisationen oder organisierte rechte Jugendliche, sei es irgendwie bei irgendwelchen NPD-Veranstaltungen oder so oder irgendwelchen anderen Sachen. Und die folgten einem gewissen Muster, was jetzt recht allgemein verfasst ist. Alle waren vermummt und gingen halt geschlossen vor.
Es sind natürlich Straftaten ins Feld geführt worden, die dieser Gruppierung, die ja letztendlich angeblich 24 Personen umfasst haben soll, die denen zur Last gelegt wurden, ne? Die dann die Polizei sozusagen zusammengemixt hat, daraus geschlussfolgert hat, hier ist ein systematisches Vorgehen einer bestimmten Gruppe, dann dem Gericht oder einem Richter vorgelegt hat und der hat dann die entsprechenden Durchleuchtungsbeschlüsse, Abhörbeschlüsse und so weiter genehmigt. Also hier liegen Delikte im Hintergrund, die aber den Betroffenen nicht zweifelsfrei zugeordnet werden konnten und schlussendlich auch ihnen nicht zugeordnet wurden. Ne? Das muss man ja auch festhalten.
Ist das ein Straftatbestand, der es ermöglicht, Straftaten zu verfolgen, die noch nicht mal geplant oder begangen worden sind? Und wenn man sich dann noch überlegt, dass ja viele Straftaten, die müssen einfach begangen sein. Manche Straftaten müssen versucht werden. Ja, wenn ich meinem Gegenüber mit der Faust schlage und ich treffe nicht, es ist keine Körperverletzung, aber dass ich es versucht habe, das ordnet das Gesetz auch unter Strafe an. Aber da ist überall eine bestimmte Gefährdungslage schon passiert. Ich sitze schon betrunken im Auto. Ich habe ausgeholt. Da kann man ja noch das Strafinteresse des Staates, auch wenn ich das nicht gerne sage, aber man kann es ja noch nachvollziehen. Aber letztendlich hier bei dem 129 reicht letztendlich im konkreten Fall, muss man es hier runterbrechen, hat es eigentlich gereicht, dass ein paar Leute, den gleich immer wieder zum Fußball gehen, sich treffen und in regelmäßig telefonischen Kontakt stehen. Und das verbindet man dann hier, war letztendlich Auslöser für das erste Verfahren von 2013 bis 2016. Angriffe im Zusammenhang mit Stadtratswahlen, zu denen hier in Leipzig die NPD damals angetreten ist. Und da gab es Auseinandersetzungen auf der Straße. Es gab Auseinandersetzungen auf der Straße zwischen NPD-Angehörigen und irgendwelchen Dritten. Und weil man ja grundsätzlich die Chemie links verortet und natürlich nur linke NPD-Mitglieder oder Sympathisanten angreifen, hat das ausgereicht, hier letztendlich die Ermittlungen aufzunehmen. Obwohl in keinem Fall, den ich auf dem Tisch hatte, in keiner Akte, die ich hatte, auch nur ein belastbarer Ansatz vorgelegt hat. Und ich würde das auch ganz offen sagen, anonym, ja. Aber es war nicht ein belastbarer Ansatz dafür, dass auch nur einer der Beschuldigten mit den dort an den Haaren herbeigezogenen Vorfällen, die teils auch über das ganze Stadtgebiet verteilt waren. Ja, die haben sich jetzt nicht alle am Alfred-Kunze-Sportpark abgespielt, da eigentlich überhaupt nicht. Das hat man rangezogen und zu sagen, jetzt gucken wir mal, wie die so strukturiert sind und was da so läuft.
Im Zuge der Einstellung wurde allerdings nun auch bekannt, dass zwischenzeitlich in Leipzig umfangreiche Überwachungsmaßnahmen des Mobilfunkverkehrs der Beschuldigten stattgefunden haben. Und dabei wurden offenbar auch unbeteiligte Dritte Teil der Ermittlungen. Denn nun parallel zu den Beschuldigten erhielten auch Freunde, Bekannte, Kollegen und Geschäftspartner Briefe von der Dresdner Staatsanwaltschaft, in denen diese über die Ermittlungen aufgeklärt und ihnen mitgeteilt wurde, dass sie aufgrund des registrierten Kommunikationsverkehrs Teil dessen geworden waren. Telefongespräche, SMS und Anwahlversuche waren auf Anordnung des Amtsgerichts in Dresden monatelang aufgezeichnet worden.
Also es gab das entsprechende Muster und es gab eine Straftat, die verurteilt wurde im Rahmen von einem Festival. Wurden Leute quasi erwischt, die dann eine Straftat begangen hatten, die wurden verurteilt, mussten halt ihre Strafe bezahlen. Und das war so der Startschuss. Und dann hat Leipzig natürlich auch eine recht lebhafte Antifa-Szene gehabt oder hat auch immer noch. Das liegt im Auge des Betrachters. Und ja, ich denke, da war nicht viel Überredungskunst vonnöten gegenüber der Oberstaatsanwaltschaft oder Generalstaatsanwaltschaft in Dresden. Ich glaube, die haben teilweise einfach die Abhörgesuche hingefaxt und haben sie am selben Tag ungelesen, aber unterschrieben wieder zurückgekriegt, dass alles klar geht. Ich denke, da war so ziemlich alles recht, um da halt mal so ein bisschen nachzubohren.
Das, was ich gemacht habe und worum ich quasi auch gebeten wurde, war es, das Instrument, das parlamentarische Instrument der Kleinen Anfrage zu nutzen. Das sind Anfragen, die es gibt in jedem Bundesland, in den Landtagen, wo vor allem wichtig für Oppositionsfraktionen, wo das Regierungshandeln, das Behördenhandeln auch kritisch hinterfragt werden kann. Und ich habe damals zuerst eine kleine Anfrage geschrieben und das auch verifiziert und habe natürlich Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und das ging dann auch relativ lange weiter. Und die Dimension dessen, dass dort tatsächlich auch über 200, fast 250 Drittbetroffene, zu denen ich übrigens auch selber gehörte, also ich war selber sozusagen nicht Teil des Verfahrens, aber Teil des Kommunikationskreises, der dort ausgespielt wurde, diese Dimension, die das im Endeffekt hatte, dieses Eindringen in die Privatsphäre, die so breite Kreise gezogen hat und dann tatsächlich auch noch die sogenannten Berufsgeheimnisträger mit umfasste, das ist tatsächlich dann auch durch diese parlamentarischen Anfragen nach und nach mit zutage getreten.
Da fällt mir das Beispiel ein, dass ein Fan, der überwacht worden ist, dabei abgehört wurde, wie er sich in Partyvorbereitungen befindet, wo er einkaufen geht, wo es um mehrere Kilo Limetten geht. Und das hat auch, das wurde, normalerweise legt man, hört mal, stoppt man da die Aufzeichnung und sagt, das ist, oder ich verschrifte es nicht und lösche es wieder und sage, das hat doch mit so einem Verfahren nichts zu tun. Ne? Wenn ich jetzt aber in so einem 129er-Verfahren bin, dann könnte so eine Organisation ja auch für ein Fest sprechen, was die Ultras feiern. Und wenn es dann noch zu einem, vielleicht zu einem Vereins- oder Gruppierungsjubiläum passt, dann ist das ja auch ein erheblicher Anhaltspunkt für die Eingebundenheit dieser Person innerhalb dieser Vereinigung. Also die waren sich ja nicht mal zu schade, solche Erkenntnisse tatsächlich heranzuziehen, um diesen einmal in die Welt posaunten Tatverdacht weiter zu stützen. Was ja damals auch bekannt geworden ist und wo diese Abstrusität aus meiner Sicht ja noch viel deutlicher wird, ist, dass sich ja auch Sozialarbeiter, die sich quasi im Rahmen des Fanprojektes um die Fußballfans kümmern, was schlicht und ergreifend ihre Aufgabe ist, gerade im Projekt, ja, es ist sogar auch mit einem von der Staatsregierung, der sächsischen Staatsregierung ausgelobten Preis für ihre Tätigkeit versehen worden ist. Da wird die Tatsache, dass jemand diese Arbeit macht, Sozialarbeiter, dass sich der Probleme von Fußballfans, die keinesfalls alleine im strafrechtlichen oder überhaupt im strafrechtlichen Bereich immer zu suchen sind, ja, wo es auch um Alltagssorgen und Nöte gibt, dass der sich mit solchen Fans quasi unterhält, trifft, dass man sich organisiert, dass man Fortbildungsveranstaltungen organisiert. Also klassische Sozialarbeiter-Tätigkeiten erbringt. Das wurde hier als Beleg dafür genommen, ihn auch zum Beschuldigten dieses Verfahrens zu machen.
Sie wissen, was ist eigentlich der Vorwurf? Also klar, Bildung einer kriminellen Vereinigung ist erstmal der Oberbegriff, aber warum? Wie setzt die sich zusammen? Was werfen die einem vor? Wo haben die überall rumermittelt? Welche Tatsachen oder welche Straftaten liegen dem Ganzen zugrunde? In welchem Zusammenhang, in welchem Zeitraum? Was auch immer. Und das kriegst du ja im Endeffekt dann auch nur raus, wenn du anwaltlichen Beistand hast. Dann gehst du im Widerspruch gegen die Maßnahmen. Das ist ja alles, das passiert ja dann quasi alles automatisch, wenn du einmal beim Anwalt bist. Dann, ja, die Kommunikation so kannst du selten alleine machen. Und es ist natürlich gut, wenn du in so einem Fall, das ist ein Strukturermittlungsverfahren, das ist halt nicht irgendwie, ich sag mal, kein Diebstahl, wo ich weiß, ich habe irgendwie ein paar Socken geklaut oder so, und sondern da, ja, das ist halt ein Einschnitt auch in deine Persönlichkeitsrechte und so, und dann da brauchst du halt schon jemanden, der da entsprechendes Wissen mitbringt und dich da auch unterstützen kann. Das war auch schon viel wert, dass wir uns da direkt auch mit den Anwälten kurz geschlossen haben, weil dir fehlt einfach, glaube ich, ganz viel Wissen oder uns fehlt ganz viel Wissen. Und auch die rechtliche Expertise, und die konnten uns dadurch auch so ein bisschen einfach vielleicht manchen ein schlechtes Gefühl nehmen oder auch so ein bisschen Druck von der Seele nehmen und so, ne?
Tatsächlich bei den Beschuldigten und ihren engsten Freundeskreisen oder Geschäftskontakten oder, weiß ich nicht, vertraulichen Kommunikationen zu diesen Berufsgeheimnisträgern, sei es ein Arzt oder ein Psychologe, haben wir es mit einer systematischen Durchleuchtung der Privatsphäre zu tun. Und das ist total beängstigend, ne? Also was ich auch gehört habe, die vielen Aktenberge, die dort zustande gekommen sind, wo man quasi sein eigenes Leben rekonstruierbar macht für andere, die da, also für irgendwelche Beamten, die da am Schreibtisch sitzen oder am Computer sitzen und das mitlesen oder mithören, das ist beängstigend, ja.
Das erste Verfahren, ich habe da verschiedenste Vorfälle in der Stadt, die rechne ich jetzt aus irgendwelchen nebulösen Gründen. Hier, weil nur Linke können sich mit NPD-Mitgliedern fetzen, BSG-Chemie-Fans sind links, also lass uns da mal gucken. Ne? Mhm. So salopp. Darauf breche ich es jetzt einfach mal wirklich ganz billig runter, weil für mehr Belastbares kann ich es soweit nicht finden. Jetzt ordnen wir die Telekommunikationsüberwachung für 3 Monate an. Und jetzt kommt im Rahmen dieser Telekommunikationsüberwachung dann immer solche Dinge. Limetten für Partys, Es werden Fahrten durch ein Fanprojektmitarbeiter organisiert. Man findet raus, dass 4, 5, 6, 7 oder ein Kreis von 20 Personen besonders häufig miteinander kommuniziert. Man findet raus, dass diese Personen auch ihre Freizeit miteinander verbringen. Die gehen zu denselben Konzerten, die besuchen gleiche Sportveranstaltungen, die gehen in dasselbe Fitnessstudio. Und das wird immer wieder genommen, um zu sagen, also irgendwas haben die mehr damit zu tun.
Sogenannte Negativkommunikation wurde ja Leuten, also betroffenen Leuten, zur Last gelegt, weil sie sich quasi am Telefon dafür verabredet haben, zusammen spazieren zu gehen. Also die haben gar nichts Relevantes, Trafisches Relevantes am Telefon besprochen, aber die Tatsache, dass sie sich verabredet haben, mit dem Hund mal eine Runde zu gehen, galt schon als Indiz dafür, dass da irgendwas Krummes läuft in den Augen der ermittelten Behörden. Es ist, um es mal salopp zu sagen, ist eigentlich scheißegal, ob du was gesagt hast, ob du es chiffriert gesagt hast oder gar nichts gesagt hast, die haben dir so oder so einen Strick draus gedreht. Wenn du einmal in der Ermittlung drinne bist, bist du drin. Und das ist ja das Problem mit diesen Paragraphen, dass die halt machen können, was sie wollen, ohne großartig sich rechtfertigen zu müssen, ohne großartige Erfolge vorweisen zu müssen, sondern die können erstmal ermitteln, gucken, wie läuft der Hase, wo geht's lang, wer macht was, wer hat dort einen Hut auf. Und wenn sie Glück haben, kommt dabei was rum. Aber in dem Fall haben sie jetzt in zwei Verfahren einfach nichts aufgedeckt.
Um das vielleicht nochmal zu differenzieren, der Paragraph 129 und der Paragraph 129a, nachdem unter anderem auch die rechtsterroristische Gruppe Freital vor Gericht gestellt wurde, das sind schon zwei verschiedene Sachen. Beim Paragraph 129 liegen die Hürden halt tatsächlich niedriger. Wenn ich sozusagen eine terroristische Gruppe habe, da brauche ich schon ein bisschen mehr Stoff, um diesen 129a ins Spiel zu bringen, ne? Also insofern würde ich dabei bleiben, 129 muss weg. Und sonst ist die Frage natürlich eine große Frage. Man braucht mehr Sensibilität, sei es bei den Polizeibeamten, dort nicht wahllos Straftatsdelikte zusammenzuklatschen, Leute vielleicht auch mit einem Feindbild, also die sie eher auf dem Kicker haben, weil sie irgendwie die linke Szene beargwöhnen oder linke aktive Leute beargwöhnen, die nicht einfach sozusagen dann in ein Raster zu packen. Und dann brauchst du natürlich auf der Ebene der Justiz, und das kennen wir auch aus anderen Bereichen oder anderen Verfahren, braucht man mehr Gewissenhaftigkeit. Bevor ich solche Beschlüsse unterschreibe, tatsächlich als Richter, als Richterin, muss ich mir doch eine Indizienlage angucken und muss vielleicht auch mal Nein sagen. Und das kommt halt wirklich sehr, sehr selten vor, dass die Justiz Durchsuchungsbeschlüsse oder Abhörgesuche der Polizei ablehnt und sagt, nee, das reicht uns nicht, ne? Also da sind zwei Punkte, die ich auf jeden Fall sehe, wo sich vielleicht schneller eine Hürde nach oben setzen lässt.
Also man macht sich natürlich Gedanken und denkt erstmal, okay, eigentlich ist man recht sensibel, was den Umgang am Telefon und so angeht. Oder auch über diverse Messenger oder sowas. Das gibt's ja dann auch für den Computer und so. Ist man sich eigentlich schon im Klaren darüber. Man geht paranoider auf jeden Fall durchs Leben. Also gerade in der Anfangszeit war es ganz, ganz komisch. Also es war ganz frisch und wir hatten noch keine Akten und nichts. Und ja, du guckst dann schon noch einmal mehr in irgendwelche Autos rein, ne? Oder drehst dich schon einmal mehr um, wenn du irgendwie über die Straße gehst. Und das war schon erstmal recht beklemmend zu Beginn. Und es hat ewig gedauert, bis dann die Akten kamen. Und als die Akten kamen, wusste ich dann natürlich auch, was wird jetzt jedem Einzelnen, was wird mir vorgeworfen, was haben die jetzt eigentlich wirklich bei mir genau gemacht. Und da kommt es dann nochmal ins Rollen, weil dann kriegst du halt deine Telefonabhörprotokolle zugeschickt, was einen extremen Umfang hatte, bei einigen von uns. Dann kriegst du die Fotos geschickt, wo du observiert wurdest, und da merkst du dann eigentlich erst, scheiße, wie nah waren die eigentlich dran, und du hast es halt nicht gecheckt. Das macht dann im Kopf schon nochmal ein bisschen etwas Probleme, aber die meisten und auch ich haben das eigentlich dann relativ gut auch hingekriegt in der Auseinandersetzung halt mit anderen Betroffenen, aber auch mit gänzlich Unbekannten, also die jetzt nicht betroffen waren, nicht gänzlich Unbekannte, das ist Quatsch, aber mit Nicht-Betroffenen einfach auch drüber reden, was macht das mit mir, welche Ängste, welche Sorgen habe ich, aber auch jetzt lasse ich mich da von denen halt nicht weiter irgendwie unter Druck setzen. Das ist ja genau das, was sie damit bezwecken wollen. Ne? Dass die klopfen auf den Busch, gucken, wo es raschelt. Und am Ende ist ja nichts passiert. Die haben es eingestellt. Und am Ende haben sie es auch eingestellt, weil dann doch auch viele Sachen einfach funktioniert haben, beziehungsweise so waren, dass sie eben nicht entschlüsseln könnten, was da gesprochen wurde, wenn mal doch am Telefon was gesagt wurde. Also im Großen und Ganzen ist da so der Umgang und so hat dann schon funktioniert. Und das gab ihm dann auch wieder ein gutes Gefühl und das Selbstbewusstsein ist dann auch wieder gestiegen und man hat sich dann vielleicht nicht mehr so die Platte gemacht darüber.
Das ist eine Vorgabe, ich muss die Betroffenen informieren, dass sie abgehört werden. Es sind allerdings auch eine Vielzahl von Drittbetroffenen bekannt. Bei dem ersten als auch bei dem zweiten Verfahren, die sind bis heute darüber nicht informiert worden. Also daher bekannt, dass man es ja in den Akten sieht, wer dort mit wem gesprochen hat und die Personen so eine Information nicht erhalten haben. Letztendlich ist das ja auch bloß was, worauf ich vertrauen kann, ja? Wenn jemand abgehört wird, ich die Abhörmaßnahmen nicht mitbekomme und dann darüber nicht informiert werde, wie erfahre ich es dann? Wahrscheinlich in den meisten Fällen überhaupt nicht. Ich glaube, hier war so ein bisschen der Druck auch da, dass man ja zumindestens den Beschuldigten nicht vorhalten konnte, dass es dieses Verfahren gab. Und man, glaube ich, schon über die Telekommunikationsüberwachung dann annehmen musste, dass rauskommt, dass dort eine Vielzahl von Personen abgehört worden sind. Also hat man da natürlich der gesetzlichen Vorgabe versucht, so weit es ging, Folge zu leisten. Ich denke aber auch, dass man den kleinen Nebeneffekt sozialer Druck durchaus aus meiner Sicht fast schon wissentlich in Kauf genommen hat.
Es gibt immer so die Experimentierfelder, entweder Politik oder Fußball. Und Fußball bietet sich ja nun wirklich an, hat man auch in der Vergangenheit gesehen. Auch ging ja los mit der Vorbereitung zur WM in Deutschland, was da eigentlich alles so an Fußballfans durchexerziert wurde.
Politisch haben wir als Linke immer gesagt, dass der Paragraph 129 abgeschafft gehört, weil der ist eigentlich ein geheimdienstliches Instrument, was aber in den Händen der Polizei liegt und immer wieder auch gegen Linke eingesetzt wird und eben zur Ausspähung eingesetzt wird, obwohl in der Regel, ich glaube 90% der Verfahren nach 129 werden ergebnislos eingestellt. Also es ist eigentlich ein Instrument im Strafgesetzbuch, was Behörden ermächtigt, Leute auszuspähen. Und eigentlich muss man an die Wurzel des Problems und den aus dem Strafgesetzbuch streichen. Und auf der ganz persönlichen Ebene zeigt das, dass man tatsächlich vorsichtig sein muss in der Kommunikation. Und nicht mal das nützt einem etwas. Vielleicht wurde dir das auch schon erzählt, aber es gibt ja auch das Element in den Ermittlungsakten, dass Betroffene sich ohne Handy getroffen haben. Und auch das wurde ihnen zum Vorwurf gemacht, ne, weil sie sich dann konspirativ verabredet haben.
Es ist nicht so, dass das meine Gedanken die ganze Zeit belastet, sondern ich weiß einfach am Telefon, wenn ich mit entsprechenden Personen rede, gibt es keine relevanten Informationen. Also dann weiß ich einfach, was ich sagen muss. Beziehungsweise haben viele Leute ihre Kommunikation auch einfach verlagert ins Real Life, gehen halt wirklich in den Wald zum Spazieren oder Sport machen oder was auch immer. Und da werden dann halt Dinge besprochen. Also auch persönlicher Natur. Weil ich meine, also ich mache mir keinen Kopf mehr, wenn ich mit meiner Mama jetzt telefoniere oder mit meiner Freundin. Das ist mir wirklich egal. Das habe ich bei dem ersten Mal auch. Ja, man kann das, gibt sicherlich verschiedene Strategien. Man kann das verdrängen oder man kann das in sich fressen oder man muss drüber reden oder. Weil ich habe das zum Teil, ich habe drüber gesprochen, habe mich da mit auseinandergesetzt oder viele Sachen habe ich auch einfach verdrängt. Die haben mich jetzt. Es war halt einfach so, ne? Und jetzt müssen wir weiter gucken. Ich lasse mich deswegen jetzt halt nicht runterziehen oder denke, mein Telefon ist nicht sicher. Ich weiß einfach, dass ich am Telefon gewisse Sachen nicht machen kann und nicht sagen kann. Das ist halt einfach so.
Im Grunde, alles, was ich heute auf dem Telefon packen kann, setze ich der Gefahr aus, dass es auch, aus welchen Gründen auch immer, in den Händen der Ermittlungsbehörden landet. Wenn ich auf das Telefon komme, kriegt man dann so Berichte von Sachverständigen, so Auswerteberichte. Und in den Auswerteberichten sehe ich alles. sehe ich die abgelegten Fotos, da sehe ich die Kontaktlisten, da sehe ich die E-Mails, die auf dem Handy waren, da sehe ich sonstige Dateien, die auf dem Handy hinterlegt sind, alles. Und in die Social-Media-Kanäle muss ich ja auch bloß reinkommen, indem ich entweder den Anbieter dazu bringe, mir die Kontaktdaten oder gerichtlich was bei vielen wie Facebook einfach daran scheitert, dass sie nur nicht hier sitzen. Ne? Aber letztendlich ist nichts sicher. Also ich sage mal so, auf meinem Telefon wirst du kaum was finden. Also ich gehöre immer zu denen, die nichts auf dem Telefon haben. Oder das regelmäßig abräumen. Ich bin da auch noch so geschädigt. Also der ein oder andere von der Zuhörerinnen und Zuhörer weiß es. Also bei Twitter bin ich noch aktiv, aber eher auch nicht sofort erkennbar vielleicht. Aber ansonsten treibe ich mich nicht in einem sozialen Netzwerk rum, weil mir das alles zu risikobehaftet ist.
Es gab Leute, die hat das ein bisschen persönlich, also die hat das emotional mehr mitgenommen, aber auch die haben mittlerweile so ein bisschen sich damit auseinandergesetzt. Die haben ihre Strategien gefunden, sich damit auseinanderzusetzen, haben vielleicht auch einfach in der Gegenarbeit quasi auch ihre Rolle gefunden, sich damit auseinanderzusetzen, um halt irgendwie zu versuchen, den Behörden halt ein bisschen noch auf den Sack zu gehen, mhm, und sich so halt irgendwie da die Seele wieder, ja, von dem Druck zu entlasten. Aber ich weiß jetzt von niemandem, dass er da jetzt irgendwas Bleibendes mit sich rumschleppt.
Es zeigt sich ja auch gerade noch, also es ist, die ganzen Sachen sind ja noch nicht abgeschlossen. Also sowohl die Betroffenen aus dem ersten als auch dem zweiten Verfahren haben ja Beschwerden eingereicht gegen ihre, gegen die Überwachung. Diese Bearbeitungsdauern, die sind immens lang. Es sind große Teile der Anträge immer noch nicht bearbeitet und ein anderer Teil abschlägig behandelt. Und das ernüchtert natürlich schon. Ne? Also man kann sich juristisch im Nachhinein gegen diese ausgeführten Überwachungsmaßnahmen gar nicht wehren. Und währenddessen weiß man es ja nicht. Ne? Oder es macht einen schon fassungslos, nach den 3 Jahren das zu sehen. Also man kann sich tatsächlich im Prozess nicht wehren und danach ist es auch schwer.
Wie gesagt, bei uns plötzlich bist du im Fokus drin. Und ich glaube, das kann ganz schnell auch passieren, dass das in anderen Szene-Standorten auch ist. Und wir haben zum Beispiel angeboten, und auch durchgeführt, immer mal wieder so Vorträge über unser 129-Verfahren an verschiedenen Szene-Standorten. Wir haben die Inhalte wiedergegeben, haben die Struktur dieses Verfahrens mehr oder weniger ein bisschen aufgedeckt. Wie arbeiten die Bullen? Wie hat die Staatsanwaltschaft gearbeitet? Was haben die, welche Schlüsse haben die gezogen? Wir haben das so schön bebildert und haben dann auch im Raum für Fragen und Diskussionen dann auch noch so ein paar persönliche Worte gefunden, um einfach da den anderen Leuten, den anderen Städten auch die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen und eine Diskussion voranzutreiben. Das war zum Beispiel auch, das ist so ein Punkt, der sehr positiv aufgenommen wurde und hatte, glaube ich, auch einen Mehrwert, nicht nur für uns, sondern halt auch für die Gastgeber, wo wir das dann halt gehalten haben. Ich meine, an sich läuft die Lobbyarbeit der aktiven Fans ja mittlerweile auch relativ gut, ne? Mit den vielen Fanhilfen an den einzelnen Szenestandorten und so, das entwickelt sich ja auch immer besser, es wird strukturierter, es wird fester, die Arbeit und so. Das ist ja auch ein positiver Aspekt, der sich in den letzten Jahren da so rausgebildet hat.
Zumindest verstehe ich meine Tätigkeit auch so, man muss den Finger immer wieder in die Wunde legen. Man muss immer wieder und immer wieder versuchen, hier dem Staat aufzuzeigen, dass es so eben nicht geht. Ja, also ich sage, wie zahlen, ne? Ich als Anwalt, meine Mandanten, Mandantin, wir haben es alle nicht in der Hand zu bestimmen darüber, was ist erlaubt, was ist verboten und auf welchen Wege stelle ich fest, ob was erlaubt oder verboten ist. Dafür haben wir die Gesetze. So, meine Aufgabe ist, aber auch dafür zu sorgen, dass ich der Staat, dass ich die Staatsanwaltschaft, die Gerichte, Verfahrensbeteiligte, dass sie sich an die Gesetze halten. Und es wird ja da gerne so immer so ein bisschen eine Anti-Haltung unterstellt und wir würden die Ermittlungen und doch legitimes staatliches Verhalten ausschließlich torpedieren und würden dort immer einer vernünftigen Aufarbeitung im Wege stehen. Das mag manchmal lästig empfunden werden, aber erstens ist denen ihre Tätigkeit nicht weniger lästig und zweitens ist genau das meine Aufgabe. Aber natürlich, und manchmal sitzt man einfach da und fragt sich, guckt auch manchmal ins Gesetz, ja, und sagt sich, was mache ich hier eigentlich? Also warum liegt diese Akte vor mir auf dem Tisch?
Nach Einstellungen der jahrelangen Ermittlungen gegen die angebliche Antifa-Sportgruppe im Jahr 2014 hagelte es aus der sächsischen Politik bereits jede Menge Kritik am Vorgehen der Justiz. Die Linken forderten die Abschaffung des Schnüffelparagraphen 129 im Strafgesetzbuch, mit der auch bei einem Anfangsverdacht die Überwachung von Bürgern legalisiert werde. Die Grünen warfen der sächsischen Justiz vor, mit Hilfe des Phantoms Antifa-Sportgruppe kritische Bürger zu überwachen und einzuschüchtern.
Wir agieren ja hier in Sachsen und das soll jetzt nicht wie eine Phrase klingen, aber hier ist klar, bevor hier ein 129-Verfahren gegen Nazis angestrebt wird, dauert das, weiß ich nicht, 20 Jahre und gegen Links hatten wir jetzt sozusagen in einer relativ kurzen Zeitspanne zwei nacheinander, ne? Und das kann man auch in die frühere Zeit verlagern, da sieht das ganz ähnlich aus. Ne? Also es gibt hier sozusagen eine Kriminalisierungswut nach links, die es nach rechts eher nicht gibt. Ne? Nicht aus Spaß hat im Fall der Gruppe Freital, die mehrere Anschläge auf Asylunterkünfte verübt hat, dann auch der Bund übernommen relativ schnell und das der sächsischen Polizei, die da irgendwie auch mit drin verwickelt war, aus den Händen genommen. Also ich kann es nicht anders sagen, als dass es da sozusagen eine gesellschaftliche, vielleicht auch einen Druck geben muss, dass Linke jetzt keine Kriminellen sind. Ne? Weil das ist sozusagen die Ursprungsidee, die diesen Ermittlungen aus meiner Sicht auch zugrunde lag. So, ne? Und es braucht bessere, tatsächlich, wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo es doch stärkere kritische Diskussionen um polizeiliches Handeln gibt. Und das muss man wahrscheinlich forcieren und Transparenz und Rechtmäßigkeit von polizeilichem Handeln auch stärker einfordern. Und genau diese Verfahrensvorgänge, über die wir sprechen, da auch gedanklich mit einbeziehen.
Wir sind damit beschäftigt. Es gibt... Es ist auch so auf mehreren Ebenen, das Rechtshilfekollektiv und die aktive Szene von Chemie. Wir haben halt so eine Kampagne gegründet, nachdem das zweite Verfahren dann öffentlich wurde, um einfach zu sagen, okay, jetzt gehen wir halt nicht mehr in die Defensive, sondern jetzt versuchen wir mal in die Offensive zu gehen, haben die 129-Freunde-Initiative gegründet und haben so versucht, ein bisschen eine Gegenöffentlichkeit darzustellen. Das Ding war eigentlich mit dem ersten Verfahren schon durch, ne? Da war das ja schon ein Fußballverfahren und die Medien haben das eigentlich schon weitestgehend differenziert, thematisiert. Bloß wir hatten da relativ wenig dazu beigetragen. Und so haben wir das dann im zweiten Verfahren mit dieser Initiative versucht, haben Spruchbänder gemacht, haben Interviews gegeben, haben eine Homepage gehabt, haben versucht, das Thema dadurch irgendwie auch wieder dafür zu sensibilisieren, was da eigentlich für eine große Kacke gelaufen ist. Und natürlich auch immer mit der Expertise unserer Anwälte, was können wir machen? Die sind dagegen vorgegangen, gegen die Maßnahmen wieder, haben Einspruch eingelegt, Widerspruch eingelegt, was man halt alles so machen kann. Das dauert alles. Ne? Die Mühlen der Justiz malen in Sachsen offensichtlich, wenn es nach links geht, sowieso relativ langsam, also wenn man was möchte, wenn man dagegen vorgeht. Und da laufen noch ein paar Dinge, wir sind da halt weiterhin dran.
Ich bedanke mich ausdrücklich für das Vertrauen bei allen beteiligten Personen. Sprecherin Franziska Blendin, Idee Nick Kassner, Schnitt Jonas Arendt und Nick Kassner. Eine Produktion des Podcast-Kombinats 2020.